Heute vor 162 Jahren, also am 9. Juli 1864, wird kurz nach 22 Uhr in einem Zug der North London Railway zwischen den Bahnhöfen Bow und Hackney der 70-jährige Banker Thomas Briggs überfallen. Der Täter entwendet ihm seine goldene Uhr samt Kette, seine goldgefasste Brille sowie seinen Hut und wirft ihn anschließend aus dem Zug. Dies war der erste Mord der Geschichte, der sich in einem Zug ereignete. Einer der ersten hauptamtlichen Detectives des Scotland Yard, Dick Tanner, nimmt sich des Falles an, kann bald schon den Juwelier aufspüren, bei dem die gestohlene Ware veräußert wurde, und schließlich auch den Täter identifizieren. Ein Deutscher, Franz Müller. Dieser hatte sich aber bereits vor einigen Tagen per Segelschiff nach Amerika aufgemacht. Tanner bestieg nun kurzerhand das Dampfschiff City of Manchester, überholte den Verdächtigen auf dem Atlantik und nahm ihn bei dessen Ankunft in New York fest. Und damit herzlich willkommen zu einer kriminellen Folge Lehrersprechtag mit dem Meisterdetektiv Martin Pieler.
Und Alex Psychokiller. Batzke.
Psycho-Killer. Naja, okay. Jemand aus dem Zug schmeißen. Weiß ich nicht, ob das schon als Psycho-Kill durchgeht. Okay. Aber spannend, oder? Dann so richtig spannende Verfolgungsjagd, ey. So von England bis nach Amerika und wieder
ja,
zurück.
Ja, aber also wenn ich mir da so Segelschiff und überhole und so, das ist eher so ein bisschen so diese Star Wars 8 Verfolgungsjagd.
Ja.
Wo die einfach so ganze Zeit konstant gleiche Geschwindigkeit hintereinander herfliegen.
Ja, und einfach nicht, ja, genau. So, na, aber gut, hat ja geklappt. Er hat erst ein paar Tage später erst das Schiff bestiegen und ist dann hinterher ihn überholt. Und der hat ja wahrscheinlich nichts davon geahnt. Und dann kommt er da in New York an und wird dann festgenommen und später hingerichtet. In England. Eine der letzten Hinrichtungen auch. Naja, okay. Ich habe auch überlegt, also es hieß ja, das ist der erste Mord der Geschichte, der sich in einem Zug ereignete. Und eigentlich, wenn man jetzt mal ernst ist, dann hat er sich ja nicht in dem Zug ereignet, der Mord. Also das, was ihn getötet hat, war ja außerhalb des Zuges.
Ja, aber die Handlung, die den Mord, den Tod herbeigeführt hat, die hat ja in dem Zug
stattgefunden. Das stimmt, ja. Ja. Ja.
Aber auch, egal, der erste Mord, der in einem Zug, da, also, das ist so solche Dinge werden halt festgehalten, ne? So,
ja.
Der erste Mord mit einer Nagelfeile.
Ja, genau.
Ich hatte irgendwann
kurz nach der Erfindung der Nagelfeile wahrscheinlich.
Genau. Irgendwann hatte ich mal, irgendwie ist heute vor, so mit dem ersten Autounfall mit Todesfolge oder irgendwie so. Das war halt auch so, also gefühlt Auto erfunden, einen Tag später passiert das eigentlich so.
Ja, genau. Aber das gibt irgendwie auch so eine Art von Perspektive für Geschichte, finde ich immer, wenn man dann so hört, vor 162 Jahren so, man denkt halt so, Züge gibt es halt immer schon. So. Und der erste Mord, der jemals in einem Zug stattgefunden hat, also Morde in Zügen ist ja auch so ein Literaturtrope, ne, Mord im Orient Express und so, dass das erst 1864 zum ersten Mal geschah. Naja, danach musste auf jeden Fall erstmal diese North London Railway so die Beziehung auch zu den Passagieren erstmal wieder aufbauen und sagen, ja, sonst ist es eigentlich recht sicher, also wenn keine Deutschen mitfahren, dann geht's.
Kein Deutschen. Ja, okay.
Englische Gentlemen machen sowas nicht.
Auf jeden Fall. Okay, so, ich habe Sachen, Themen, ein Haufen. Es ist viel passiert letzte Woche.
Ist das so? Okay, krass.
Ja, find ich schon.
Bis gerade eben stand hier bei mir bei Gequassel noch gar nichts. Dann habe ich noch so ein bisschen was hinzugefügt. Aber ich bin gespannt. Ich lehne mich zurück.
Die beste Regierung aller Zeiten.
Ach Gott,
hat ein fettes Reformpaket geschnürt und der werten Bevölkerung zum Geschenk dargereicht.
Das war ja auch, da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet, stimmt. Oh, ja, richtig. Wow. Ja. so wird das nichts mit den, mit dem.
Also, ich sag mal so, es gab mal bei diesem Sarah Bosetti-Podcast, gab es immer, sag doch mal was Nettes über. Und das würde ich jetzt gerne mit dir spielen, nämlich sag doch mal was Nettes über das Reformpaket.
Also, es wird behauptet, dass Familien jetzt unterm Schnitt irgendwas so 600 Euro mehr bekommen. Mhm. So wegen Steuervergünstigungen oder so im Jahr oder so.
Ja, genau. Familien mit Kindern mit einem Einkommen von bis zu maximal 60.000 Einkommen bekommen 600 Euro mehr. Ja. Das ist ja so ziemlich genau 1%. Den 1% könnten wir uns schon mal merken. Der kommt
gleich noch mal
später noch mal auftauchen.
Ja. Ja, und irgendwas mit Reichensteuer war doch auch noch. Zumindest die SPD hat da irgendwas erklärt.
Ja, genau. Also die SPD hat, die alte Tante SPD, die Verteidiger der Arbeiter, der Entrechteten und der Schwachen, hat gesagt, so Leute, jetzt schnallt euch mal an. Ne? Die Reichensteuer Reichensteuer ist so der Codewort für so eine erhöhter Spitzensteuersatz, der ist ja eigentlich bei 42%. Und ab einem aktuellen Einkommen von 277.000 Jahreseinkommen als Single zahlt man 45%. Und jetzt haben sie gesagt, ne, da gehen wir jetzt mal richtig ran. Das haben sie jetzt abgesenkt auf 250.000. Mhm. Und wenn du 270.000 verdienst, dann ist das sogar erhöht auf 47%. Boom. Fast so krass wie unter Helmut Kohl, dem alten Sozialisten. Da war, glaube ich, 49% Spitzensteuersatz. Okay. Aber, naja.
Ja.
Ja, gut. Aber das mit der Reichensteuer, das würde ich auch unter das was Nettes verbuchen, weil leider alles andere ist komplette Scheiße.
Ja, also halten wir kurz bei sag was Nettes fest. Eine Sache, die relativ unrealistisch ist und nicht so richtig viel, so 1% hast du gesagt, und eine Sache, die auch nicht so wirklich viele Leute betrifft und auch nicht so eine krasse Entwicklung ist. So, und jetzt kommen, ich habe mich ja auch bei dem, vielleicht nehme ich das jetzt schon mal vorweg, das war so meine Pointe, als ich dieses Ganze auch so gesehen habe. Also, zu Bismarcks Zeiten gab es zur Peitsche wenigstens noch ein Zuckerbrot. Aber jetzt, hier kommt jetzt nur noch die Peitsche und damit machen wir jetzt mal weiter.
Ja, ich habe hier noch so drei, also gibt noch ein paar mehr Sachen so, aber so drei große Brocken sozusagen habe ich jetzt nochmal mitgebracht. Eine Sache, die erstmal gut klingt, ist Bürokratieabbau.
Ja.
Mhm. Unter anderem sollen da aber halt jetzt so diese ganzen Beauftragten irgendwie Stellen abgeschafft werden. Also so was es halt so gibt, so was weiß ich, Gleichstellungsbeauftragte und keine Ahnung was. Da machen wir jetzt mal alles weg.
Ja, das ist zu viel Bürokratie, genau.
Genau. Und 25% aller Dokumentationspflichten sollen entfallen. Das klingt ja auch erstmal gut.
Ja.
Aber ist natürlich, also, ne, also der Vorteil an Bürokratie ist ja nun mal, dass es tendenziell sowas wie Korruption und so versucht zu verhindern. Mhm. Und ja, also ich bin immer so pro Abschaffen von Bürokratie, aber eher so auf der Ebene, wo so der normale Bürger mit so Bürokratie-Sachen belästigt wird.
Ja, genau.
Aber so bei so Unternehmen denke ich mir so, nee, da finde ich schon gut, wenn die so alles so mit ihren Zahlen und so doch relativ genau aufschreiben. Und nicht so, naja,
Ja, aber ich glaube, auch da haben wir tatsächlich in der Vergangenheit irgendwie übertrieben. Und es ist immer so zu so einem riesen Moloch angewachsen. Ich habe da irgendwie so einen Beitrag gesehen von so einem Bäckermeister, der in seiner Backstube alle 5 Minuten irgendwie die Temperatur seiner Kühlschränke kontrollieren muss und so. Und das wirklich so handschriftlich alles noch notieren muss. Das ist wirklich alles Quatsch. Also das muss weg. Aber das wird uns schon seit Jahren versprochen von der
Regierung. Genau, aber und das, sowas würde ich aber jetzt hier eher so auf der Ebene Normalbürger-Bürokratie ansehen. Aber machen Sie es vor, das sind ja genau die Sachen, die safe nicht abgeschafft werden.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ja.
eher sowas wie Lieferkettengesetz oder so. Weg damit. Ja. Mega aufwendig, das nachzuweisen, dass da keine Menschenrechte verletzt wurden. Naja, dann haben wir noch das Thema Rente. Da steht jetzt in diesem Reformpaket gar nicht so richtig was Neues drin, sondern in dem Reformpaket steht, dass die Vorschläge dieser Rentenalters-Irgendwas-Kommission, die so, lass mal sagen, 3 Wochen alt sind ungefähr, dass die umgesetzt werden sollen. Ja, ja. Und dann habe ich keine Kosten und Mühen geschaut und habe da auch noch mal reingeguckt.
Uiuiui.
Und da finden wir raus, dass das, Überraschung, das Renteneintrittsalter wird wohl erhöht werden.
Ja.
Aber relativ schlau, nämlich einfach nicht random neue Zahl, die dann irgendwann outdated ist, sondern gestaffelt angepasst an Lebenserwartung.
Genau. So.
Das ist ja sogar fast mal sinnvoll.
Und
also wenn, ja, wenn Rentenalter erhöhen, was tendenziell blöd ist, aber das dann daran zu koppeln, sinnvolle Entscheidung.
Sind wir halt selber schuld, wenn wir so alt werden.
Genau.
So.
Merkt man aber halt direkt, relativ sinnvolle Entscheidung hat nicht die Regierung gemacht.
Ja, genau, sondern, ja, ja.
Ne? Also jetzt kommen ja nur Vorschläge, die nur gesagt haben, die irgendjemand anderes entwickelt hat, wo die jetzt sagen, ja, machen wir so.
Ja.
Ne? Sehr, sehr viele Berufsgruppen mehr werden in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen müssen.
Mhm.
Unter anderem Abgeordnete.
Ja.
Und Selbstständige und Minijobber und also more or less alle außer Beamte.
Gerade nochmal Glück gehabt. Gerade nochmal Glück gehabt. Den Bullet haben wir gedodged. Zumindest für jetzt.
Vorerst, ja, genau.
Genau. Aber werden in die Rentenkasse einzahlen müssen, aber werden auch irgendwann eine ziemlich fette Rente aus dieser Kasse herausbekommen. Das ist immer die Kehrseite dieser Medaille, ne?
Ja. Ja. Das ist der in Anführungsstrichen Nachteil daran.
Ja.
Und zusätzlich soll die Rente noch durch eine kapitalgedeckte Rente zusätzlich abgefedert werden. Und jetzt, Obacht, damit das passieren kann, wird der Rentenbeitrag um 2% erhöht. Das wiederum aufgeteilt, Hälfte Arbeitnehmer, Hälfte Arbeitgeber, heißt, die Arbeitnehmer zahlen 1% mehr Rentenbeitrag. Und woher kam dieser 1% nochmal?
So.
Es gibt keine Steuererleichterung für niemanden.
Ja.
Weil ja diese 600 Euro da, diese 1%, das ist ja das Beispiel. Und wenn es das Beispiel ist, ist das ja wahrscheinlich das Optimalszenario. Also das heißt, tendenziell kriegen alle Leute eher weniger daraus. Aber die 2%, die zahlen halt alle. Also,
die zahlen auf jeden Fall jeden Monat
außer
alle.
Wir.
Außer wir? Noch. Aber das ist ja ärgerlich. Jetzt muss ich meine ganzen Unterrichtsmaterialien schon wieder anpassen, wenn jetzt die Rentenbeiträge
alle 20
erhöht
Jahre,
werden.
Alle 20 Jahre müssen die angepasst
werden. Bislang war 18,7%, glaube ich. Ne? Mhm. Das heißt, es ist jetzt bei 20. Boah. Bei über 20?
Boah, ich weiß nicht genau, ob es von 18 auf 20 erhöht wird oder 18 und dann noch mal 2. Das wäre ja mathematisch was anderes, aber keine Ahnung. So tief bin ich dann doch nicht drin.
Okay, ja,
so,
whatever.
Und dann schlussendlich noch der beste Teil, nämlich, dass wir jetzt endlich diesen ganzen faulen Lifestyle-Teilzeit-Arschlöchern, den gehen wir jetzt richtig an den Kragen, nämlich Krankenschreibung, Attestpflicht ab Tag 1 Deckenflächend.
Für alle.
Genau, weil, wenn wir eine Sache ja wissen, ist die CDU ja bekannt dafür, dass sie immer sagt, okay, dieser Markt und diese Wirtschaft, die können wir nicht in Ruhe lassen. Die muss auf jeden Fall stark von uns per Gesetzen in die richtige Richtung gelenkt werden. Weil das ist jetzt ein Gesetz, das einfach nur eine Sache macht, nämlich Unternehmen etwas vorschreiben, was sie vorher frei entscheiden konnten.
Genau.
Weil es gab ja nie ein Recht darauf, irgendwie 3 Tage ohne Krankenschein zu fehlen. Also jedes Unternehmen konnte diese Regelung ja für sich selber festlegen. So, also zum Beispiel der hochgradig soziale Arbeitgeber meiner Frau hat das schon immer.
Ja.
So, und deswegen bin ich relativ nah an der Quelle, wie sich das so auf Krankenstand in Firmen auswirkt. Und oh Wunder, wenn du dich nicht so gut fühlst am Montag und dann zum Arzt rennen musst, um zu Hause bleiben zu dürfen, dann kommst du am Dienstag nicht wieder zur Arbeit, sondern erst am nächsten Montag.
Genau, frühestens. Dann war es das nämlich für diese Woche. Und ansonsten ja. einfach normalerweise, bislang war es so, man fühlt sich einen Tag nicht so gut, ruft kurz an, sagt, ich komme heute nicht und ist am nächsten Tag wieder als guter Arbeitnehmer wieder ja. da. So.
Oder spätestens am Übel, also keine Ahnung, dann so. Legst du dich mal ein, einfach zwei mal Tage.
Einen Tag hinlegen. So.
Ja, einfach mal ja. nachhaltig schlafen, so nach dem ja. Motto. Und dann ist es ja in den meisten Fällen auch schon wieder gut.
Ja.
Aber
dies,
also so jetzt, ist es jetzt
nicht. Kriegt man immer schön eine ganze Woche frei. So.
Ja, weil, und also mach dir das vor, wenn du zum Arzt gehst, wirst du, also so. Selbst der knauserigste Arzt, also unter drei Tagen schreibt er ja keinen Schein. Also
ja.
unter so Verhandlungsbasis. So. Und ich denke mir, das halt also wirklich so, also ich meine, so bei so Erkältung und so ist das ja. Meistens bräuchte man eigentlich die Woche realistisch. Aber ich denke mir halt einfach so, wenn ich jetzt montags aufstehe und ich habe auch Kopfschmerzen und zwar so, dass ich halt nicht arbeiten gehen kann, dann muss ich jetzt einfach zum Scheißarzt und ich muss auch dahin, ja. weil telefonische Krankschreibung auch abgeschafft.
So.
So, das heißt, ich renne dann dahin, verschwende die Zeit der meine, die der Sprechstundenhilfe, die des Arztes, die der echten kranken Patienten im Wartezimmer dafür, dass der Sack mir aufschreibt, yo, kann nicht arbeiten.
Ja. Also genau das. Also
es ist, und das Geile ist ja, niemand findet das gut. Arbeitnehmer nicht, der Großteil der Arbeitgeber sagt, ja, brauchen wir nicht. Die Ärzte sagen, seid ihr ein bisschen, ihr
ganz
habt ihr,
bescheuert?
Habt ihr Lack gesoffen? Ja,
wirklich.
Hast du dir mal am Montag, warst du mal jetzt schon angeguckt?
Ebenso ist es ja. Du kommst ja dann gar nicht rein, dann kriegst du an dem Tag gar nicht deinen Attest, weil die Schlange bis nach Lidl geht. So.
Es ist wirklich, so. Also,
ja.
Theorie ist
dann
ja.
Dann wirst du auch noch krank, wahrscheinlich richtig krank, dann im Wartezimmer,
klar,
weil du
erwarten musst. Ja, alles holst, ne? Ja. Genau. Theorie, die ich da jetzt irgendwo im Internet, Verschwörungstheorie, die ich im Internet gelesen habe, die ich aber leider sehr nachvollziehen will. Es war ja auch kurzfristig mal im Gespräch, ob man dieses Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag abschafft. Also einen Karenztag. So, und das hat man jetzt ja anscheinend nicht gemacht, weil, keine Ahnung, die SPD einen kurzen Anflug von Parteiprogramm hatte oder so,
ja.
weiß ich nicht. Aber der Trick ist ja jetzt, also das Argument war ja, Krankenstand ist zu hoch, jetzt machen wir dieses Gesetz, um das zu verhindern, das führt zu, Krankenstand steigt.
Ja.
Und dann sagen die, ja gut, Leute, jetzt ist es soweit, geht nicht, es ist alternativlos, weg mit dem.
Ach so, jetzt auch noch den, auch noch weg, ja.
Ersten Tag gibt's nicht.
Ja.
Vorbereitet
ich,
drauf.
Mark
my words.
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, um sich mit seinen BürgerInnen gut zu stellen. Ich weiß nicht. Also.
Ja. Mega geil einfach.
Aber gut. Mega geil.
Ja, Friedrich Merz hat sich einfach überlegt, ja, hier diese rechte Schiene der AfD, immer nur das Leben von Ausländern und queeren Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund schlechter machen, passt nicht so gut in dieses alle werden gleich behandelt Grundgesetz-Ding. Ich mache einfach das Leben von allen scheiße.
Ja, genau.
Geiler.
Einfach allen geht's schlechter. Ja.
Gelebte Gleichberechtigung. Ja, außerdem noch, übrigens auch, also eine Sache ja auch, die, wo man tendenziell sagt, was ganz gut wäre ja, wenn wir so mehr auch Kinder kriegen würden und so Kaufkraft sich steigern würde und so man privat auch mal so ein bisschen mehr Eigeninitiative was investieren und so, ne? Und dafür ist es ja nicht schlecht, wenn man so ein bisschen finanzielle Sicherheit selber aufbauen kann. Weißt du, was ungemein hilft bei finanzieller Sicherung aufbauen? 4 Jahre sachgrundlose Befristung in Arbeitsverträgen. Das geht nämlich jetzt auch.
Oh.
Das haben die einfach mal verdoppelt.
Oh,
also ja. es war auf 2 Jahre gesagt, nee, das können wir nicht machen. Bürokratieabbau, 4 Jahre einfach.
Ja.
Nach vier Jahre im Unternehmen, dann hast du leider im 4. Jahr eine Erkältung zu viel gehabt. Hau rein, Bruder. Das war's. Ciao mit V. Danke für gar nichts.
Naja, gut. Aber es ist schon, ja, also da muss man halt doch jetzt wieder so machen wie ich, einfach nie krank sein, dann hat man auch keine Probleme. Also ich weiß gar nicht, ja, was die Leute wollen.
So. Soll ich gerade sagen, da freut sich der Friedrich.
So.
Alex praktisch Friedrichs Lieblingsmensch.
Ich bin ein Maskottchen.
Ja.
So.
Was habe ich hier noch? Ein Punkt noch. Das habe ich noch nicht so ganz gerafft, aber klang irgendwie auch schon random. Und zwar, es gibt doch noch eine Steuersenkung. Und zwar, wenn so Hochverdiener aus einem Unternehmen ausscheiden, kriegen die ja so horrende Abfindungen immer.
Ja.
Und darauf sollen jetzt die Steuern gesenkt werden, wenn die zeitnah eine neue Stelle antreten.
Moment, aber das ist doch jetzt auch das ist doch nicht gut.
Ja, nicht, also, nicht jede Steuersenkung ist gut. Das ist
ja richtig.
Nee, also ich meine, ich habe es nicht genau genug verstanden, da bin ich auch nicht tief genug drin, aber ich glaube, es ist ja so, du kriegst ja, also wenn du jetzt irgendwie aus so einem Unternehmen ausscheidest, irgendwie, dann kriegst du ja in Abhängigkeit der Beschäftigung bla blub peng irgendwie am Ende einen Arsch voll Kohle.
Ja, ja.
Und das wird halt ja dann per Einkommenssteuer halt versteuert, also relativ ja, ja. kräftig in Anführungsstrichen.
Schon klar.
Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es jetzt so, wenn du sozusagen dann, meistens ist das ja so, dann wirst du ja auch irgendwie so freigestellt und hast erstmal Zeit, dir einen neuen Job zu suchen und dann kann man da erstmal so ein bisschen auf seine Abfindung chillen, bis man hier Arbeitslosengeld braucht und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Idee ist, dass sie, bevor die sozusagen ins Arbeitslosengeld fallen, wenn die dann schon eine neue Stelle haben, dann wird der Steuersatz auf dieses Ding gesenkt als Anreiz sozusagen. Und da denke ich, also in meinem Kopf sehe ich da auch schon wieder einfach wieder irgendwelche Top-Manager einfach so das ganze Jahr so im Kreis sich
durchrotieren,
ihre Firmen durchrotieren, sich die ganze Zeit da so Abfindungen reinschieben, wie weiß ich nicht was. Ich meine, also am Ende ist das nicht so schlimm, aber das, also in meinem, wenn ich sowas lese, sehe ich ja schon wieder, also wenn ich mir das schon ausdenken kann, dann können die sich das ja erst recht ausdenken, weil in meiner Welt sind das ja alles die letzten Steuervermeider unter dem Herrn. So ab 250.000 Jahreseinkommen ist ja dein Moral, da hast du ja kein Gewissen mehr, keine Moral.
Ja, 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 das sind schlimme Menschen, alle.
Ja.
Ja. Ach ja. Also wir haben einfach, uns ging es einfach zu lange gut. Wir haben uns alle zu lange über unseren Verhältnissen gelebt. Wir hatten einfach einen weltberühmten Sozialstaat. Der wird jetzt sukzessive abgebaut. So.
Ja.
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 Das ist das.
Wir sind nicht mehr gut in Autos, wir sind nicht mehr gut im Fußball und jetzt demnächst auch nicht mehr gut im Sozialstaat. Also,
richtig, ja. Irgendwann, so langsam hinkt der Vergleich. Ich meine, in den USA ist immer noch schlechter, aber wir sind halt auch nicht mehr so gut. So. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wo es besser ist. Wahrscheinlich irgendwo in Skandinavien, da ist wahrscheinlich wieder alles super.
Das ist ja immer alles besser.
Ja. Genau.
Naja.
Ja.
Ja, das war dies.
Das war das.
Gute Sache, das.
Gut, dass du es angesprochen hast. Ich hätte es einfach vergessen, verdrängt. So, ja. Wichtig. Ja. Die dich verarschen, die hast du selbst gewählt, hat doch Fahr in Urlaub auch schon gesagt. Ne?
Ja, so ist das.
So ist das.
KZ haben da auch was zu gesagt, das zitiere ich aber jetzt nicht.
Okay.
So viel E können wir uns nicht in reinschreiben.
In letzter Zeit kriege ich die E sogar immer weg, also weil wir sind harmlos geworden. Du musst mal wieder ein bisschen ran.
Das ist meine Altersmilde. Aber okay, dann tun wir doch was für das E. Dieter Nuhr.
Nein! Ah.
Ist mal wieder falsch verstanden worden. Formulieren wir das mal so. Hast du das mitgekriegt?
Ja, natürlich habe ich das mitgekriegt. Es tut mir echt in der Seele weh, dass ich den früher so häufig gehört und gern gehört habe und so.
Also ich muss ja, ich gebe es zu, ich war sogar schon mal bei einer Dieter Nuhr Show einfach.
Ja.
Also es ist auch schon Jahrzehnte her, aber da ist wohl. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich glaube aber auch, der ist auch einfach irgendwo mal sehr schief abgebogen.
Ja.
Das war früher nicht so schlimm.
Genau.
Kann ich
also
mir nicht vorstellen.
Irgendwie hat er sich daraus ein Programm geschlagen. So. Also früher war das total auch vieles sehr philosophisch, was der so gemacht hat und so eigentlich. Naja, aber erzähl doch mal, was hat er gesagt?
Also, wie drücke ich?
Also.
Ich möchte das jetzt ja auch nicht so ausdrücken, dass es wieder so klingt, als wenn ich ihn falsch verstanden hätte.
Ja.
Also, der Auslöser, wenn ich es richtig finde, also der Auslöser war, dass sich eine Frau irgendwie so geäußert hat, im Sinne von, sie datet nicht mehr, so nach dem Motto, weil sie nicht mit Männern zusammenleben will, weil sie das statistisch gesehen umbringen würde. Irgendwie so, weil...
Genau, wegen Femiziden
so,
und...
Genau. Das ist irgendwie so
ja.
die Aussage, auf der das Bit irgendwie so ein bisschen aufbaute. Und ja, also da sagte er, also erstmal natürlich, die 300 bis 350 Femizide pro Jahr, die es gibt, sind 300 bis 350 zu viel. Also das, also er ist nicht pro Femizid. Das ist schon mal gut.
Ja.
Das können wir schon mal festhalten. Das haben wir auf der Haben-Seite. Dann hat er aber auch gesagt, die sind aber halt auch statistisch vernachlässigbar bei 40 Millionen Männern.
Genau.
Ne?
Ja. Geht gegen null. So.
Geht gegen null. Okay. Das ist auch eine steile These, aber
ja.
kann man erstmal so machen. Sind ja nur Frauen, die da umgebracht werden. Da muss man das nicht so genau nehmen. Dann hat er aber auch noch gesagt, und um sozusagen dieses Rest, nahezu nicht vorhandene Restrisiko zu vermeiden, könnten sich die Frauen, die Männer, mit denen sie schlafen, ja vorher auch erst, könnten die ja vorher erst mal kennenlernen.
So.
Also am Ende sind natürlich die Frauen schuld, dass sie umgebracht werden. Klar.
Genau, und das war dann die Pointe dieses Bildes.
Weil alles Schlampen außer Mama halt.
Ja, so ganz genau.
Ja, da das fanden jetzt ein, zwei Leute nicht ganz so gut, dass er das gesagt hat.
Da haben so ein paar Oberstudienräte, die da wieder bei Nur im Ersten gesessen haben, die fanden das wieder ganz witzig, haben so brav geklatscht, so in ihren Kordjackets. Ja. Und genau. Das Internet fand das aber nicht so witzig. Nee.
Genau. Das wiederum ist aber ja nicht so schlimm für Dieter Nur, weil der hat ja auch einen sehr selbstreflektierten Umgang mit allem. Also der ist natürlich klar, das war alles in Ordnung. Er ist falsch verstanden worden. Und die Leute, die sich da aufregen, das ist ja nur so eine Internetbubble, das geht wahrscheinlich in seiner Welt auch statistisch gegen null, die das nicht so wild fanden. Und das Wichtigste ist, die Intendantin des RBB steht hinter ihm.
So.
Nicht hinter El Hotzo, aber
ja, wollte gerade sagen. Er hat ja keinen Witz über Trump gemacht.
Genau, er hat keinem Faschisten den Tod gewünscht, deswegen kein Thema. Naja.
Naja.
Gut, Dieter Nur. Ja.
Einfach nicht machen.
So, und natürlich hat er jetzt auch schon wieder direkt so, ja, hier, man darf ja gar nichts mehr sagen. Also aus dieser Reaktion auf seine Femizidverharmlosung wird er halt nochmal 15 Minuten Bit auf jeden Fall rauskriegen.
Ja.
Apropos Rechtspopulisten.
Ich mache heute wirklich nichts mehr. Ich gebe ab und zu einen kleinen Kommentar hier ab. Und
ich bin, du kannst gleich Club der 86 machen, dann rappen wir das hier ab.
Ja.
Die AfD hatte am 4. Juli 2026 ihren Parteitag. Weißt du, wer am 4. Juli 1926 seinen Parteitag hatte? Warte, ich gebe dir Auswahlmöglichkeiten. SPD, KPD, Zentrum oder NSDAP?
D.
Yes. So. Willst du einen Telefonjoker benutzen?
Ja.
Ja.
Gut. Das haben viele Leute zum Anlass genommen, nach Erfurt zu reisen, um die Straßen zu blockieren. So.
Ja. Scheint aber, also weiß ich jetzt nicht, also wahrscheinlich Zufall, weil angeblich hat diese Messe, wo das stattgefunden hat, denen diesen Termin angeboten.
Ja, genau.
Also mag sein, weiß ich trotzdem nicht.
Ist vielleicht trotzdem nicht so eine gute Idee, ja.
Naja, gut.
Aber ist ja auch egal. Also ist einerseits natürlich vielleicht noch mal problematisch, wenn es wirklich bewusst war. Und ja, ich meine, es gibt auch einige Geschichtslehrer in der AfD. Und naja.
So, ich würde hier so genannte vielleicht noch.
Ja. Und ja. Aber egal. Bei jeder AfD-Parteitag muss erstmal irgendwo ein bisschen Straßen blockiert werden. So.
Ja. Hat aber nicht geklappt, weil die so früh aufgestanden sind, dass sie trotzdem da waren.
Ja.
Naja. Weidel und Chrupalla sind wiedergewählt worden.
Mhm.
Chrupalla irgendwie nur mit so armseligen 70% bei keinen Gegenkandidaten halt, weil man an der ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil der hat wohl tatsächlich intern mal geäußert, dass er das mit diesen alle Cousins und Brüder kriegen jeden Posten, den sie brauchen, so mittelgut findet. Mhm. Das ist da wohl nicht so
auch schon wieder zu gemäßigt, ne?
Ja, ja, genau. Einfach nicht rechts und nicht korrupt genug anscheinend.
Ja.
Weidel irgendwie paar 80% und dann Stefan Möller, mehr Name, der nach AfD-Funktionär klingt, kann man kaum haben. Auf jeden Fall all mein Level 3000.
Ja.
Der ist so ein Homie von Bernd Höcke. Mhm. Und der ist zum da in so praktisch in diesem zweiten Kreis gewählt. Also so, die haben irgendwie so zwei Parteispitzen und irgendwie so drei Stellvertreter oder irgendwie so. Und der ist einer davon. Das heißt also, der Höcke-Einfluss ist jetzt auch wirklich bis ganz oben an die, also jetzt auch mehr oder weniger offiziell bis ganz oben an die Parteispitze gekommen.
Mhm.
Also, Verzeihung, der Faschist Höcke.
Genau, den darf man ja.
Hatte ich vergessen.
Oh, so bezeichnen, genau. Ja, und sie drücken deutlich aus, dass sie bereit wären zu regieren und dass sie das jetzt endlich tun wollen und so. Das war so die Quintessenz der dieser zwei Tage Parteitag-Reden und so. Oder drei Tage.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja,
ja und
und sie benutzen das Wort Remigration, was vor einigen Jahren noch so hinter verschlossenen Türen besprochen wurde und dann, ja, so haben wir das ja gar nicht gemeint und so. Das machen die jetzt einfach so ganz offen. Das benutzen die jetzt einfach so. Das ist jetzt einfach so das Parteijargon. So.
Ja. Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, Kurs auf Regieren und ich meine, die Wahlen in Ostdeutschland stehen noch an und ich bin mal gespannt.
Super Wahl, ja, genau. Ja, da müssen wir mal abwarten und dann vielleicht auswandern. Mal gucken. Ich war auf einer Protestfahrradtour.
Ich sah es in deinem Status.
In Münster gibt es einmal im Jahr immer so ein 24-Stunden-Promenadenrennen. Und das ist auch sozusagen eine Art Protestveranstaltung, um auf die Verkehrswende nochmal so hinzuweisen. Denn wir sind zwar Fahrradstadt, aber infrastrukturell sind wir eigentlich dafür ziemlich schlecht ausgebaut. Wir haben zwar diese Promenade, die ein Ring ist um die Innenstadt so herum, wo man nur Fahrrad fahren darf und laufen. Aber das Problem ist, die ist so oft von großen Straßen durchbrochen, dass man da gar nicht richtig langfahren kann. So.
Mhm.
Und das soll halt dieses 24-Stunden-Rennen zeigen, dass die Leute da alle Nase lang ständig stehen bleiben müssen. So. Und auch an anderen Stellen wird hier gerade so ein bisschen Quatsch gemacht. Also hier bei mir um die Ecke soll jetzt demnächst ein Kreisverkehr durch eine Ampel ersetzt werden, so, wo man denkt, in welche Richtung gehen wir hier eigentlich? Und deswegen haben wir die erste Runde, sind wir da mitgefahren. So, die erste Runde ist so für jedermann, da kann jeder einfach mitfahren bei diesem 24-Stunden-Rennen und dann einfach so ein bisschen mit, so als Demo das Ganze so mittragen. Und das war dann auch angemeldet und da wurde dann auch der Ludgeri-Kreisel, dieser große zweispurige Kreisverkehr bei uns in Münster, der wurde dann auch von der Polizei abgesperrt. Und dann sind wir dann also zwei Runden da durchgefahren, so mit den Fahrrädern. So, bevor wir dann wieder auf die Promenade auf und weitergefahren sind. So. Um einmal hier deutlich zu zeigen, hier, wir sind übrigens Fahrradfahrer.
Und danach ist da wer noch mitgefahren oder durfte nur wer mitfahren?
Da waren dann so Teams halt, die dann schon angemeldet waren für dieses Rennen. So.
Achso, ab dann war es praktisch eine sportliche Veranstaltung.
Ab dann war es eine richtige sportliche Veranstaltung, eben ein 24-Stunden-Rennen, aber auch dann ohne Absperrung. Ne? Also während jetzt bei dieser einen ersten Runde halt die Polizei immer mit dabei war und immer bei jeder Kreuzung die Straßen gesperrt hat, war danach das eben nicht mehr der Fall. So. Da muss man immer dann abwarten. So. Und das ist teilweise ziemlich nervig bei uns an den Ecken. Weil wir haben
weil dann da immer Ampeln sind sozusagen an jeder Einfahrt.
Oder es gibt manchmal Ampeln, manchmal gibt es halt einfach nur rechts vor links oder mal gucken, wer als erstes da ist. So. Es gibt eigentlich nur eine einzige Unterführung. Ansonsten gibt es halt wirklich immer nur richtige Straßenkreuzungen. Und das ist gefährlich, das ist dumm und das hält den ganzen, und das hält den ganzen Verkehr auf. Genau. Ja.
Und wie soll das gelöst werden?
weiß nicht. Also die Niederländer, die könnten, wenn man die mal so herkommen ließe, ich glaube, die hätten in 2 Tagen hätten die uns überall Unter- und Überführungen gebaut und dann wäre gut. So, zum Beispiel. Ne? Das wäre eine gute Möglichkeit. Wir haben an einer Stelle eine Ampel, die auf die Fahrgeschwindigkeit der Fahrradfahrer angepasst ist. Da kann man also ein bisschen gucken, dass man da, wenn man ab einem bestimmten Punkt rollen lässt, dass man mit Grün rüberkommt, so nach dem Motto. Aber es müssen einfach an den Kernstellen müssen einfach irgendwelche anderen Möglichkeiten gefunden werden. Das ist irgendwie voll schade so für unsere Fahrradstadt. So. Naja, mal, oder mal in Kopenhagen gucken. Die sind auch fahrradmäßig ganz gut aufgestellt. Naja, keine Ahnung. Wir waren sowieso unterwegs und wollten zu FreundInnen fahren und dann sind wir da einmal kurz vorher einmal mitgefahren. Ja. Promenade sind ja 4,5 Kilometer, einmal rum und dann ab. So. Ich hätte gerne eigentlich in Erfurt bei dem Protest gegen die AfD mitgemacht, aber bei uns in Münster, da kannst du eigentlich fast nicht machen, weil die sind hier so schwach, die kriegst du gar nicht. Also hier gibt es keine.
Das ist gar keiner, gegen den da demonstrieren kannst.
So, genau. Naja. Trump, apropos ungerecht, apropos, nee, keine Ahnung. Trump hat jetzt auch richtig Spaß am Fußball gefunden. Hast du mitbekommen?
Das habe ich auch gehört, ja.
So. Also, ja. Erstmal ist ja dieser 4th of July so ein bisschen verkackt, hat er ja so ein bisschen reingeschissen. So. Das war ja wohl nicht so die große Veranstaltung, wie man sich die vorgestellt hat. Und naja, aber egal. Im Rahmen der WM kam es zu einer Rotsperre von irgendeinem Spieler der US-Mannschaft. So, hat halt jemanden gefoult, bekam rot, heißt, nächstes Spiel raus. So. Aber dann hat der Präsident den Präsidenten von der FIFA angerufen und gesagt: Hör mal, Infantino,
Kollege,
können wir da nicht mal was machen? So. Genauso übrigens wahrscheinlich wie jeder Streit. In seiner Jugend oder Kindheit immer gelöst wurde, überhaupt bei so Reichen. Da immer dann werden die Eltern angerufen und die regeln das dann schon. Ne?
Ja.
So. Also so ähnlich ist das auch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da regen sie jetzt auch, also ich habe keine Ahnung von Fußball und es interessiert mich auch nicht, aber es ist ja wirklich bescheuert. Also ja, ja. Dann in so ein Regelwerk von so einem Turnier einzugreifen, also, dann hat das ja völlig jeden Sinn verloren. Also man kann jetzt eigentlich wirklich aufhören mit dieser WM, wenn einfach ein Präsident eines Landes entscheiden kann, so ja, also da ja,
was passiert, wenn die mal verlieren?
Dieses
die
Tor lassen wir mal nicht gelten.
Ja, genau.
Ja, und die restlichen Regeln habe ich nicht verstanden. So, aber das kann man doch nicht machen. Also ja. Und dieser FIFA-Boss da, der hat ja auch anscheinend auch gar kein Interesse an seinem Sport, den er da betreut.
Ja gut, aber das ist jetzt ja. kein Geheimnis.
Nein, ich weiß, aber es geht ja wirklich überhaupt nicht mehr um den Sport. So.
Nee, ja. Absolut nicht. Aber da Sport, ich habe doch sportlich jetzt noch eine News habe ich mitgekriegt. Norwegen hat Brasilien geschlagen.
So, okay.
Habe ich gesehen. Das sind ja schon wieder so Sachen, die erfreuen mich ja. Einfach so, also ich bin ja per se immer für die anderen nicht sind beim Fußball. Und also das muss ich ja sagen, also so wenn so Underdog-Mannschaften da irgendwie so voll weit kommen und so, das finde ich, also ich kann mich noch daran erinnern, irgendwann ist Griechenland mal Europameister geworden.
Ja, ja.
Das war auch so wild.
2008, so. der Rehakles, ja.
Ja, genau. So. Ja. Und jetzt bin ich Team Norwegen auf jeden Fall.
Da spielt doch dieser Haaland mit. Ja, den habe ich jetzt auch mal kennengelernt. Also ich musste letztens mal, als ich im Kino war, diesen ultralangen neuen Nike-Werbespot angucken, der natürlich jetzt in diesem Jahr komplett auf Fußball ausgerichtet war. Und ja. Ich kannte natürlich niemanden von diesen Fußballspielern, die da so rumgekickt und rumgerannt sind. Hab aber auch diesen Haaland da sitzen sehen. So. Und das Internet hat natürlich auch schon wieder auf den reagiert. Und es ist so, und das habe ich jetzt heute häufiger schon gesehen, der hat unglaubliche Ähnlichkeit mit Majin Buu aus Dragon Ball Z. So.
Okay.
So, nicht der dicke Bu, sondern der danach. So.
Ah! Auf jeden.
Es gibt da so Bilder, direkt die Comparison. Also, zieht euch das mal rein.
Das ist der dünne, ne? Also,
der, genau, der
dünne muskulöse sozusagen.
Der dünne muskulöse, der, genau, später wird er ja ganz zum Kleinen. So, dann ist der ganz stark. Ja, genau, also diese Mittelentwicklung von dem.
Ja. Ja. Nice. Ja, okay, finde ich gut. Ein Grund mehr, Team Norwegen zu sein. Ja. So,
hast du noch was?
Ich bin fertig jetzt.
Du hast noch. Okay, dann habe ich noch eine Geschichte.
Ich habe genug beigetragen.
Ich finde auch. Ich habe noch eine Geschichte aus der Schule und das Ganze geht sozusagen nahtlos über in den Klopper der Woche auch. Deswegen.
Also willst du nicht erst noch Club der 86er?
Dann mache ich jetzt erst noch den Club der 86er. Da herzlichen Glückwunsch an Jakob Lund. Jakob Lund ist so ein Sidekick von Klaas Häufer-Umlauf.
Ah, okay.
Und der ist auch bei Baywatch Berlin immer dabei. So. Arbeitet da so als Autor und Showmaster da in der Regie und so. Hinter diesen ganzen ProSieben-Shows da. Ne? Joko und Klaas gegen ProSieben oder hier Wer steht mir die Show und diese ganzen Sachen. Da arbeitet der und der ist selbsternanntes Kaffee-Arschloch und Weinkonnoisseur. Ja, wenn man Baywatch Berlin hört, dann kennt man den. So, der ist jetzt auch 40. So. Okay,
ja, herzlichen
Glückwunsch, Kollege, sozusagen. So, Struggle hatte ich mit Digitalem. Das wollte ich nochmal kurz erzählen. Denn ich habe mir was überlegt. Ne? Man hat das so manchmal, dass man tatsächlich nochmal irgendwie sowas Neues sich überlegt, wie man im Unterricht irgendwas Cooles machen könnte. Und ich hatte so die Idee, ich nehme gerade Terror durch von Ferdinand von Schirach. Das ist ein Drama, da geht es um einen Gerichtsprozess und es gibt so, sozusagen zwei Enden. Eine Verurteilung oder einen Freispruch. So. Und meine Idee war, die ich so in meinem Kopf hatte, war, man liest diesen diese beiden Urteile nochmal so entgegengesetzt. So, immer im Wechsel. Ja? Also entweder die Verurteilung oder der Freispruch. Und es geht ja in dem ganzen Drama um diese Ambivalenz dieser Schuld von diesem Angeklagten. So. Und eigentlich geht es immer die ganze Zeit hin und her. Man weiß nie so genau, wofür bin ich denn jetzt eigentlich? Ist er schuldig? Ist er unschuldig? Ist er schuldig? Ist er unschuldig? Und diese Ambivalenz wollte ich nochmal so grafisch darstellen. So. Dass bei jedem so das so nochmal deutlich wird. Und da dachte ich dann, okay, dann liest man jetzt so immer im Wechsel diese Urteile vor und immer, wenn man denkt, also erst soll man sagen, was man denkt, schuldig oder unschuldig. Und immer, wenn man denkt, ach Moment, vielleicht ist er ja doch schuldig oder vielleicht ist er ja doch unschuldig, dann soll man seine Meinung nochmal ändern. So, damit dann, und das Ganze wollte ich gerne so grafisch animieren, sodass es immer so ein waberndes Hin und Her ist. So, das ging nicht. Ich habe Stunden da gesessen und habe versucht, das irgendwie mit irgendwelchen digitalen Tools hinzukriegen. Da habe ich mit Microsoft Forms eine Umfrage erstellt. Da kann man aber seine Antwort auch nicht so richtig ändern. So, es ging ja darum, dass man halt wirklich seine Antwort ändert. So, bei Forms kann man immer nur noch eine neue Antwort hinzufügen, aber das wird das Ganze ja verwässern. Deswegen, Antwort ändern war irgendwie nicht drin. Dann habe ich Mentimeter und sowas ausprobiert. Auch das sah der gar nicht vor. Immer bei diesen Umfragen ging es immer darum, du hast eine Antwort gegeben, schönes Leben noch. So. Und dass man eben da nicht so eine eindeutige Meinung hat und das immer nochmal wechselt, das ging irgendwie bei keinem dieser Tools. Also wenn das hier gerade jemand hört, nennt gerne mal eins. Aber ich habe auch, ich habe sogar irgendwann versucht, mit Hilfe von ChatGPT mir was zu programmieren, so selber, so eine Seite. Aber das hätte man wieder irgendeine Server-Sache gebraucht und so, das kann ich ja alles nicht. Und irgendwann habe ich auch gedacht, so jetzt reicht's. Und dann habe ich Magneten genommen. Dann habe ich das an die Tafel geschrieben, schuldig, unschuldig, und die SUS sollten dann Magnete an die Tafel hängen. Und im Endeffekt stellt sich heraus, es hat halt keiner gemacht.
Ja.
So.
Also, ja, von der Idee her verstehe ich auf jeden Fall. Man hätte, kennst du dieses, es gab mal so ein, ich glaube auch ARD YouTube-Format oder so, irgendwie 13 Fragen. Kennst du das?
Nein.
Das funktionierte so, da, also da ging es immer so, es gab immer so ein Streitfrage, so eine große, und dann hatten die vier Personen, die sozusagen pro waren und vier Personen, die kontra waren, und zwar auch doll, ne, also so schon wirklich so richtige. Mm, so
ja, 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 doch, jetzt so. Langsam dämmert's, ja. Ja.
Und dann haben die irgendwie dann offensichtlich noch 13 Fragen gestellt, die sozusagen zu dieser Oberfrage irgendwie so dazugehörten.
Ach so, und dann haben die sich immer so bewegt, ne?
Genau, und dann waren die wie auf so einem Schachbrett, Feldern, ja. Und dann konnten die, wenn die zustimmen oder nicht zustimmen, so praktisch mehr oder weniger so aufeinander zugehen. Oder dann auch, wenn jemand was anderes gesagt hat, konnte man so zu seiner Zustimmung und Ablehnung optisch darstellen, irgendwie durch einen Schritt nach vorne. So, vielleicht, also wenn du da nochmal irgendwie irgendwie so, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht da in den Versuchsaufbau funktioniert.
Ja, stimmt. Aber nicht in der letzten Stunde vor den Ferien, gewesen ist. Die hatten alle keinen Bock mehr. Die hatten nicht mal mehr Bock gehabt, ihre Magnete da an die Tafel zu hängen. So, genau. Ja. Aber grundsätzlich, genau, so mit Bewegung, so, man kennt das ja auch so Positionslinien und so, da sagst du was, ja, stimmt. Dass man sich aber ich hätte es einfach sehr schick gefunden, wenn man da einfach wie so ein, bei so Live-Poll einfach wirklich sieht, so wie die Meinungen hin und her springen. Ja. Ne? Also wäre schon schön. Und
bei diesen Positionslinien, da knubbeln die sich aber immer so.
Ja, ja. Stimmt. Ne? Da, in der Mitte.
So, weil sich halt so keiner so positionieren will. Ja. Und wenn die halt so ihre einzelnen Linien und Felder sozusagen haben, dann müssen die halt. Ne? Also,
ja, okay.
Vielleicht, ich habe das auch noch nie ausprobiert, aber jetzt, wo ich da so über nachdenke, finde ich das vielleicht gar nicht schlecht. Muss ich mal mit aufnehmen. Okay.
Apropos etwas an die Tafel malen. Apropos Digitales hat nicht geklappt. Das war letztens auch im Unterricht in einem Raum der Fall, aber da war einfach die Technik schuld. So, also da wäre alles digital toolmäßig in Ordnung gewesen, aber die Technik wollte nicht. Der Beamer hat gestreikt und ich konnte dadurch dann eben, das klingt schon wieder wie so Puma, der Beamer hat gestreikt, aber es ging einfach wirklich nicht. So, und dann habe ich dann auch irgendwann überlegt, okay, jetzt schreibe ich einfach Sachen an die Tafel. So. Und es ging um hier formale Quellenanalyse. So, diese Punkte, die man halt einhalten muss in dem Einleitungssatz der Quelle, ne? Also Zeit, Intention, Thema, Titel, Textsorte, Erscheinungsjahr, Autor und Adressat. So. Und eben auch diese Einordnung Tradition oder Überrest. So, ist die Quelle jetzt absichtlich überliefert worden für die Nachwelt oder sozusagen einfach übergeblieben. Man hat die gefunden und schließt daraus seine Schlüsse. So, diese beiden Sachen habe ich schön an die Tafel geschrieben, dann so nach und nach. Ja, und deswegen geht dieser Klopper der Woche auch diesmal an mich selber, an die eigene Nase fassen sozusagen. Stunde drauf war Klausur und rate mal, wer keine Tafel geputzt hat.
Stand das noch schön da alles.
Stand das noch schön da. Und ich saß natürlich mit dem Rücken zur Tafel und habe das erstmal so eine halbe Stunde lang gar nicht gesehen, dass da alle Sachen noch so standen.
Nice.
Aber vielen Sus war es auch zum Glück gar nicht aufgefallen, weil der Blick zur Tafel ist halt mittlerweile auch nicht der häufigste.
Und dann hast du natürlich gesagt, ja gut, dann sind die Punkte jetzt alle gestrichen.
Ich habe das, hab das auch ziemlich deutlich gemacht, so. Dass ich das dann bemerkt habe, so. Oh, naja, dann machen wir das mal weg. Ja.
Sehr gut.
Also an diesen vier Punkten soll es nicht scheitern, glaube ich.
Das stimmt wohl. Und vor allen Dingen, also nur weil es da steht, heißt es, dass ja nur die Hilfe, dass sie sich daran erinnern, dass es das gibt, was es wiederum ist, müssen sie immer noch selber rausfinden.
Nämlich, ja.
Okay, so, dann mündliche Prüfung. Und, Friedrich Merz muss jetzt ganz stark sein. In unmittelbarer Zukunft werden wir 6 Wochen frei haben.
Oh.
Das ist eine sehr lange Zeit. Für uns und für die SchülerInnen natürlich auch. Und deswegen machen wir heute ein kleines, knackiges How-to-Sommerferien.
Oh, cool. Ja.
Du wirst ein paar Tipps geben müssen. Das können so so auf so Lebenserfahrungswerten basieren. Vielleicht kannst du auch versuchen, was zu dir auszudenken im Sinne von, was du glaubst, wie es wäre und so weiter und so fort. Du wirst es merken. So, also, ne? 6 Wochen Sommerferien, deswegen ist das jetzt unterteilt in Woche 1 bis 6 und zu jeder Woche sozusagen gibst du einen Anregungstipp für Dinge, die man so gemeinhin häufig mal in diesen Sommerferien so machen oder machen möchte. Okay, fangen wir an, Woche 1. Welches neue Hobby sollte man anfangen in den Sommerferien?
Also wenn es nach Martin Pieler geht, dann Warhammer.
Absolut, steht
aber hier
auch.
Aber wenn es nach mir geht, dann nicht. Also glaube ich. Ein neues Hobby in den Sommerferien anfangen. Also wenn man daran Interesse hat, ist eigentlich das die beste Möglichkeit, Gelegenheit, um mit dem Schreiben anzufangen. So. Was?
Ja, ich höre dir zu.
Guck doch nicht so. Erstmal keine.
Also, Sommerferien und beste Gelegenheit mit dem Schreiben. Also, weiß ich noch nicht.
Weiß
aber
ich nicht, okay, stimmt. Herbst oder Winter ist vielleicht da besser.
Ich weil, bin einfach mal gespannt.
So, ja, aber ich finde ja, bei so einem sommerlichen Wetter hat man auch irgendwie mehr Kraft und Kreativität. So, dann kann man schön irgendwo sitzen und schreiben oder so. Also, ich habe das jetzt auch wieder bisschen weiter gemacht und es ist einfach herrlich. Es ist einfach so toll. Und in den Sommerferien hat man dann halt zum ersten Mal auch dann den Kopf frei und die Zeit dazu, da sowas zu machen. Weil in den anderen Ferien musst du halt lernen oder eben irgendwie dann doch nie arbeiten oder so. Das sicherlich müssen viele auch tun. Aber das zu machen ist eigentlich wirklich toll. Dann kann man so lange aufsitzen, abends irgendwie auf dem Balkon oder so. Und dann da so mit dem Laptop so schreiben oder in ein Café gehen und da schreiben und so. Ja, also ich find schon super. Es macht schon Freude. Aber Obacht, wenn man möglichst viel von den Sommerferien haben will, sollte man das nicht tun. Denn die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man das macht. Hm. Also ruckzuck ist ein halber Tag rum und man denkt sich, oh Mist, jetzt nur noch ein Tag weniger. Ich weiß nicht, wie viele Tage Sommerferien gibt es denn eigentlich? Egal, viele.
Ja.
42.
Ja, aber und gut ist halt, und das wäre jetzt auch so ein bisschen so mein Anspruch an so ein Sommerferienhobby gewesen, wenn man durchzieht, kann man dann wahrscheinlich aber auch schon einen guten Brocken schaffen, sage ich jetzt mal. Ne?
Das stimmt, ja, genau. Ja, wenn man dann durchzieht.
Okay. So, dann Woche 2. Hast du gerade auch schon so leicht angeteasert. Welcher Ferienjob bockt?
Dann insbesondere in den Sommerferien. Also was auf gar keinen Fall bockt, ist irgendwas mit Kellnern, finde ich ganz, ganz schlimm. Boah, furchtbar. Ich finde so schwierig. Also ich finde so Attaché bei so Sportveranstaltungen eigentlich ganz gut. So. Die sind halt meistens nicht so doll bezahlt. Also so richtig viel Geld kriegst du da nicht raus. Habe ich aber in meiner Jugend auch schon mal gemacht, so in den Sommerferien. Da waren die World Games im Ruhrgebiet und ich habe da auch so ausgeholfen, so ein paar Tage lang da einfach so ein Attaché-Ansprechpartner für diese Athleten zu sein und solche Sachen. Mhm. In so einer Hotellobby habe ich die ganze Zeit gesessen. Ist eigentlich ein ganz netter Job. Ja. Aber was heißt, was bockt sonst noch? Weiß ich nicht. Also meine Jobs, die ich halt bislang immer so gemacht habe, die haben mir halt recht viel Spaß gemacht, aber kann man jetzt schlecht empfehlen, weil die auch irgendwie auf viele auf Vitamin B-Basis existiert haben. Da kann man jetzt nicht sagen, mach das mal. Ja. Hast du eine Idee?
Ich hab zwei. Also ich habe einen Job, den ich selber nie gemacht habe. Also den hätte ich ein paar Mal fast gemacht, aber dann hast du es immer doch nicht zu tun. Das hat ein bisschen was mit Kellnern und Gastro zu tun, aber with a twist. Und zwar hatte ich während meines Studiums einen Kommilitonen, der immer bei Rock am Ring an so einem Bierstand gearbeitet hat.
Ja.
Und da immer Leute an der Uni auch für akquirieren wollte, die das machen. Das Ding war halt, also das waren halt natürlich Todesschichten des Todes halt, ne? Also irgendwie so 12 Stunden die ganze Zeit stehen und du bist komplett im Eimer danach. Aber erstens bist du halt umsonst bei Rock am Ring.
Mhm.
So, ne? Und bist ja dann auch da, wo du die Mucke halt irgendwie mitkriegst, so nach dem Motto. Und war halt auch aufgrund der unendlichen Stundenzahl relativ stabil bezahlt. Und du bist halt so ein Wochenende dann dahin, dann warst halt da, Rock am Ring.
Ja.
Und hat sich dann doch irgendwie nie ergeben, dass ich was gemacht habe. Also bestimmt super anstrengend, aber ich glaube, dass also auf jeden Fall geiler als in irgendeiner Bar kellnern.
Ja, das auf jeden Fall. Ja,
so,
genau.
Weil da arbeitest du auch 12 Stunden und hast aber Scheißmuck und wirst Kacke bezahlt.
Ja.
Und vor allen Dingen, was ja auch dazu kommt, also das war ja noch in einer Zeit, die Älteren erinnern sich, wo man so ein Getränk an so einem Bierstand einfach mit so Bargeld bezahlt hat und nicht irgendwann auf irgendwelche Armbänder aufladen muss. Das heißt, ich vermute, da wird auch so trinkgeldmäßig schon okay was gegangen sein.
Stimmt, ja.
Also, weil,
wobei bei so Ständen auch eher wieder weniger, ne? Also
ja, aber ja vor allem das
bedienen.
Aber das sind ja so, wenn das so krumme Preise sind, wenn ja dann das Bier da irgendwie mit Pfand 4,50 kostet, so nach dem Motto, dann gibt es ja immer, also eigentlich immer 5, so nach dem Motto.
Ja.
Also du machst halt nicht so immer nur sehr wenig oder noch krummere Sachen. Du machst immer so sehr wenig Trinkgeld, aber auf die Menge, das ja rechnet sich schon.
Ja.
Und keine Ahnung, und einmal am Wochenende ist auch der eine übelst besoffene Typ, mit dem du dich gut unterhalten hast, der so den 50er gibt, safe.
Aus Versehen, weil er die Zahl nicht sieht, richtig.
Ja,
genau.
So,
ja, und ja, ist auch nicht schlecht, aber.
Anderer Job, den ich tatsächlich auch gemacht habe, das heißt nicht in Sommerferien, aber das wird es in den Sommerferien ja auch irgendwie geben, und zwar habe ich ja viele Jahre auf der Spielemesse gearbeitet. So,
ach
also
so.
Überhaupt, also so Promotion auf Messe.
Ja,
muss man natürlich eine Messe nehmen von etwas, für das man sich interessiert. So,
ja.
Sonst ist halt blöd. Ne? Aber das war auch immer cool. Also, das Spiel war wirklich Deluxe. Ich meine, das war auch super anstrengend im Sinne von, dass deine Stimme halt komplett im Arsch war danach, weil du halt ja nur am Babbeln bist die ganze Zeit. Und ist da ja auch tendenziell laut. Das heißt, du sprichst auch die ganze Zeit mit so einer leicht erhöhten Lautstärke und so. Aber das hat immer richtig Laune gemacht, weil im Prinzip hast du da nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag da sitzen, in meinem Fall, und irgendwie so Brettspiele gespielt, welche ich ja gerne mache. Und du, also ich meine, man muss halt auch bestimmte Sachen mitbringen. So, du lernst halt 1000 Leute kennen, irgendwie so. Wenn man, also Menschen mögen, hilft schon auf jeden Fall, aber das war super. Ich habe damit mit so vielen Leuten dann auch so witzige Gespräche geführt und so, und ich sag mal so, dann ich weiß jetzt nicht, ob das für jede Messe gilt, aber die Menschen, die da sind, neigen ja auch dazu, ich sag mal, gute Laune zu haben, weil die sind da ja in der Regel auf so einer Freizeitbeschäftigung und erleben, haben einen guten Tag, so nach dem Motto, und sind tendenziell gut drauf, sag ich jetzt mal.
Also, das wollte ich gerade nochmal ergänzen bei dieser Sportattaché-Geschichte, ne? Also, dass man da, also es muss ja jetzt nicht auch, wer weiß, wie ein Riesen-Event sein, aber es kann ja auch wirklich irgendwie so ein städtischer Triathlon oder so ein Marathon oder so sein, da einfach an so einem Stand zu stehen, so Bändchen auszuteilen oder so Medaillen zu vergeben oder so eine Wurst, ne, solche Sachen. Die Leute haben da eigentlich immer gute Laune, weil die halt irgendwie was machen, wofür sie brennen, wofür sie, was ihnen Spaß und Leidenschaft bringt, so, genau. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, hier auf so einem Minigolfplatz arbeiten, Schläger ausgeben, chillen, Bier trinken. Ist auch mega chillig, stelle ich mir gerade so vor. Also, okay. Weißt du, so direkt daneben ist das Freibad, wo man richtig arbeiten muss, so als Bademeister.
Ja.
Und auf so einem Minigolfplatz einfach, ja, hier ist dein Schläger, hier ist dein Ball, hier ist dein Punktezettel. Los geht's.
Okay,
ja. So, wo war ich? So, wieder mit der Switch. So.
Also, nicht schlecht.
Dafür Geld kriegen ist auch nicht schlecht, glaube ich.
Okay, gut. Wobei ich nicht weiß, ob die Mehrheit der Minigolfplätze sich Personal leisten kann.
Ja, irgendwer, ja.
Ja, der Pächter halt, der macht halt
der
alles
Pächter selber.
Immer,
ja.
Naja, egal.
Ja, stimmt.
So, Woche 3. Jetzt wollen wir auch nochmal weg, ne? So 2 bis 3 Wochen Urlaub schmecken ja ganz gut in so Sommerferien. Wo können wir denn da hinfahren?
Ja, also, da kommt jetzt darauf an, wie privilegiert man so ist, nicht?
Ja. Also, kannst ja deine Privileges mal checken.
Ja, genau. Ja, das ist jetzt so wieder so eine große Frage. Also, ne, habe ich ja schon häufiger gefragt, wo fährt man hin in den Urlaub? Ja. Also mittlerweile muss man ja sagen, dass in den Sommerferien in den Süden fahren eigentlich eine dumme Idee ist. So.
Korrekt.
Es wird zu warm, es wird zu heiß und trotzdem ist es irgendwie zu voll. So.
Und zu teuer,
weil es so voll ist. Ne? Angebot, Nachfrage und so. Also von daher, also wer in den Sommerferien in die Kanaren fliegt, ist er selber schuld. So. Ja. Oder Mallorca oder so, solche Sachen. Ne? Das sind halt wirklich schöne Orte, wo man dann so in den Herbstferien oder eben Ostern mal hin kann, so wo es noch nicht hier noch nicht so warm ist, aber da halt schon. So. Deswegen finde ich.
Wobei Mallorca würde ich da ausklammern. Also ich glaube, Mallorca im Herbst oder in Osterferien ist auch keine gute Idee. Da ist, glaube ich, das Wetter noch echt eher kacke.
Ja, ja, weiß ich. Ja, habe ich auch mitbekommen.
Aber ansonsten, so mache ich es ja schon jetzt seit Jahren, Herbst oder Ostern und dann so Kanaren, griechische Inseln da so. Die Ecke und so. Beste Leben.
Genau. So. Deswegen Sommerferien vielleicht eher in den Norden. So wie das viele jetzt auch machen. So.
Ja.
Da schön Norwegen, Schweden, so ein bisschen kühler. Aber auch schön, richtig schön. Also wir haben einmal einen Sommerurlaub in Schweden verbracht und das war wirklich super. Das war ein ganz toller, ich bin ja immer mit meinen Eltern mit dem Wohnwagen in Urlaub gefahren, also Camping. Und das war ein ganz toller Campingplatz und da habe ich immer noch sehr gute Erinnerungen dran. So. Und das war auch nicht kalt. Also es war jeden Tag so warm, dass man schwimmen gehen konnte. So.
Ja.
Gut, ich habe mir eine Mittelohrentzündung zugezogen in dem Urlaub, aber das lag nicht daran, dass es zu kalt oder zu windig gewesen wäre, sondern weil ich einfach als feige Sau über eine Stunde auf diesem Zehner rumstand und mich nicht getraut habe, runterzuspringen.
Okay.
Mit nassen Ohren. Ja. Das war eine dumme Idee. So.
Ja, verstehe ich.
Ja, bis ich es dann doch gemacht habe.
Sowas hatte ich tatsächlich auch als erstes im Auge und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber da war ich jetzt noch nicht, deswegen kann ich das nicht ruhigen Gewissens behaupten, aber so gerade Schweden habe ich schon auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Deswegen, aber meins geht in eine ähnliche Richtung, aus ähnlichen Überlegungsgründen und deswegen schlage ich vor Schottland.
Ja.
Auch nicht so warm, wunderschön, Deluxe.
Habe ich schon mal gemacht, bin nur nass geworden, will ich nie wieder hin. Aber ich war auch nur 2 Tage in Schottland und das war ja auch mit dem Fahrrad und mit Camping und Zelt und so. Das war schlimm.
Da, so. Da sind ja schon sehr viele Fehler dabei.
Da sind sehr viele Fehler dabei. Wir sind von Glasgow bis nach Edinburgh gefahren an einem Tag und es hat nur geregnet und dann irgendwie, als wir dann endlich am Campingplatz angekommen waren und uns Nudeln kochen wollten, ist das Nudelwasser nicht fing es nicht an zu kochen, weil von oben so viel kalter Regen reintropfte, dass es von unten nicht warm genug wurde. Das war alles furchtbar. So. Ja. Das war meine Schottland-Erfahrung. Eigentlich schade, weil du bist ja ein großer Schottland-Fan. Muss ich vielleicht nochmal hin, so.
Ja, vielleicht einfach mal ohne Fahrrad.
Ja. Ja, nee, das geht halt nicht mehr. So. Ja, das und übrigens auch
oder
in die Berge.
Fahrrad, aber dann vielleicht mal mit Hotel.
Ja, genau, das machen wir ja mittlerweile. Also eigentlich nach diesem Urlaub haben wir das mit dem Zelten beerdigt und haben das Zelt in England gelassen und haben da gesagt, jetzt immer nur noch mit Hotel, weil Adult Money kann sich das leisten. Ja, so. Genau, so und das vielleicht nochmal zur Ergänzung. Entweder man fährt in den Norden oder man fährt halt in die Berge. So, weil da ist es halt auch super schön. Und wenn es dann auch mal heiß wird, dann steigt man einfach auf einen Berg und man ist 1000 Meter über und dann ist schon wieder angenehm von der Temperatur her. So. Und das, ist super.
Okay. Dann Woche 4. Wenn jetzt man die Privilegien gecheckt hat und sieht, 3 Wochen Urlaub, weiß ich nicht, Schweden eh teuer, ist nicht drin. Aber man will trotzdem mal weg. Kurzer Städtetrip. Wohin? Und jetzt hier vielleicht gerne so, ich sag mal, 2. Reihe. Also jetzt nicht so Barcelona oder die offensichtlichen Sachen.
Mhm.
So Kategorie Geheimtipp.
Mal eben so aus dem Ärmel schütteln. So.
Ja, aber du warst doch schon mal irgendwo.
Ja, eben, das ist ja die Sache. Ich war schon überall. Ja. Da jetzt eine Sache rauszupicken.
Schöpf doch mal da. Du darfst auch drei sagen, ist okay.
Da werde ich mich wahrscheinlich jetzt hier im Nachgang nach dieser Folge wieder in den Arsch beißen, dass ich an manche Sachen nicht gedacht habe. So. Mhm. Aber ich versuch's mal. Sommer, sagst du.
Also klar, Sommer ja. Und Städtetrip auch tendenziell schwierig. Alleine deswegen schon Barcelona vielleicht nicht die beste.
Das schon wirklich nicht, genau. Also auch generell alles am Mittelmeer nicht machen. Nicht im Sommer. Städtetrip. Also, ich finde ja Weimar sehr schön, aber das ist halt wirklich auch kein Geheimtipp, glaube ich. Also da waren ja schon alle, wenn nicht, wirklich mal hin. Ich finde, das ist auch immer so eine Reise wert. Habe ich, glaube ich, schon häufiger gesagt auch. Und das ist auch im Sommer, glaube ich, ganz schön schön da. So auch diese ganze Gegend. Was könnte man denn noch nehmen? Also Weimar ist schön. Jetzt kommen hier immer nur so mit so Klischees. Brügge ist schön. Aber Brügge ist eigentlich schön im Herbst, wenn dann so in diese Grachten schon diese Blätter fallen. So, man macht so eine Grachtentour, dann fallen so die Blätter, ein bisschen kühl. Ist eigentlich ein perfekter Städtetrip für Herbst. Sag du noch mal ein paar, vielleicht fällt mir ja auch noch was ein.
Ja,
ich finde ja auch Berlin ist immer eine Reise wert, aber das ist ja wirklich offensichtlich.
Ja. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Als du Brügge gesagt hast, also da war ich ja auch schon, hat mir auch gefallen, und es gibt in Belgien aber noch so eine so Brügge 2.0, sage ich jetzt mal.
Gent.
Ja, kann sein, dass es Gent war, was mir fast noch besser gefallen hat. Aber ja. Bin mir jetzt gerade gesehen. Aber die Ecke ist schon mal nicht ganz falsch. Ich hab eine niederländische Stadt, und zwar Leiden.
Ah ja, okay. Da war ich noch nie.
Ja. Ist auch echt weit entfernt davon, Geheimtipp zu sein oder so. Das ist da in der Nähe von Noordwijk, da so an der See. Also fährst so gute 2 Stunden hin von hier aus. Und heißt, man kann dann auch, wenn es sehr warm ist, dann noch so einen Nordsee-Schlenker mitnehmen. Und die Stadt auch sehr schön, so richtig noch so mit Stadtmauer und richtig geiler Altstadt, und aber dann halt auch da holländisch Grachten und so. Und das heißt, auch da, wenn warm ist, das hilft ja ungemein, wenn man einfach in der Nähe von Wasser schon ist für so Temperaturen. Und das ist wirklich schön. Und das war, das weiß ich noch, das war auch so einer der überhaupt der ersten Urlaube, den ich und meine Frau zusammen gemacht haben. Da waren wir nämlich in Noordwijk ein paar Tage und sind nach Amsterdam gefahren. Und ich hasse ja Amsterdam. Also, ich meine, das eine, also, weiß nicht, also, ich kann diesem Drecksloch von Stadt nichts abgewinnen. Ich meine, das kam natürlich auch dazu, dass wir auch so Tag, wir sind dahin gefahren, es hat nur geregnet. Wir haben erstmal 100 Jahre lang einen Parkplatz gesucht, der hat 6 Milliarden Euro gekostet. Es hat nur geregnet. Ja, weiß ich nicht. Ja. Aber das hat der Stadt nicht gut, aber nichtsdestotrotz, aber dieses, dass das so abgesifft da ist, das ändert sich ja auch bei gutem Wetter nicht.
Ja. Da kann man auch nach Alkmaar fahren, das ist quasi Amsterdam in klein, sieht ähnlich aus, ist aber viel chilliger, so.
Ja.
Alkmaar. Da.
Und dann sind wir irgendwie, ich glaube, auf dem Rückweg oder so, haben wir dann Leiden angehalten, das hatte vielleicht meine Eltern mir empfohlen oder so, weiß ich gar nicht mehr. Und das hat uns richtig begeistert. Ja. Also, waren wir danach auch noch ein, zwei Mal irgendwie so, und das ist wirklich, wirklich schön da.
Ja, Groningen kann ich da auch noch in den Hut werfen. Also Groningen ist auch sehr schön, da waren wir ja auch schon mal zusammen mit dem Sportverein. Ja, das ist auch wirklich schön da. Ja, also generell niederländische Städte perfekt also außer Amsterdam.
Sind halt in den Niederlanden. Ne?
Ja, das ja, genau.
Ist eh schon mal live ein bisschen besser. Okay, ja. Gut, so, jetzt haben wir ein neues Hobby angefangen, war ein bisschen arbeiten, sind in Urlaub gefahren, so irgendwann ist jetzt auch mal Zeit, mal ein bisschen die Füße hochzulegen. Woche 5, welches Buch lesen und welche Serie bingen?
Ein Buch lesen, auf jeden Fall irgend so einen ganz egalen Thriller, so. Das ist doch richtig schön chillig, wo man nicht zu sehr irgendwie mit dem Kopf dabei sein muss, wo man auch schon 3 Margaritas intus haben kann, um da nochmal weiterzulesen und so. Also das finde ich immer so angenehm in so einem Urlaub dann solche Thriller zu lesen. Die können auch ruhig spannend sein, die können auch ruhig gut geschrieben sein, aber da kann man sich auch mal so einen Sebastian Fitzek gönnen oder so einen Jussi Adler Olsen oder so. Ich habe auch heute tatsächlich überlegt, welches Buch ich im Urlaub mal lesen werde. Und es wird auch irgendwie so einer sein. So, ich schaffe es ja tatsächlich mittlerweile so in den Ferien immer so ein Buch zu lesen und das ist ja dann schon mal eine ganz gute Bilanz, dass ich nicht analphabetisiere sozusagen.
Ja, ja, ja. Leider aber auch nicht mehr irgendwie.
Ne? Ja, und manchmal sind dann ja auch ganz gute Sachen dabei. Ne? Also und zum Beispiel jetzt hier dieses Celsius von Mark Ellsberg, was ich zuletzt gelesen habe, das ist schon ganz cool gewesen. So. Und ja, und ich finde, man darf auch einfach mal dazu stehen, so einen nordischen Thriller mal wieder zu lesen. Mhm. So ein Håkan Nesser oder so ein Henning Mankell mal wieder so einen alten Auskram. Habe ich früher so gerne gelesen, solche Sachen, wenn da so richtig auch die Mörder mal so völlig auf 12 gedreht sind. Was ja. Immer, so. Aber egal, da sitzt man da so. Ja. Und liest dann Mord und Totschlag und der Augensammler und solche Sachen.
Ja. Das geht schon. Bin ich ja tendenziell gar nicht so für zu haben.
Ja, ich weiß.
Aber ich verstehe deine Intention. Ich bin eher so in die richtige Richtung gegangen. Jetzt hast du mal Zeit, jetzt kannst du mal so einen Klopper wegmachen. So irgendwas von Ken Follett oder
Ken
so.
Ken Follett, ja, das wäre meine Alternative.
Wo so direkt so dein halbes Leben reinkommitten muss.
Ja.
Und, also was weiß ich hier so. Keine Ahnung, Säule der Erde oder so. Oder aber auch noch ein bisschen älter und von mir aber immer noch sehr geliebtes Buch, Der Medikus.
Ja. Ja.
Auch ein guter Brocken auf jeden Fall, aber schön.
Stimmt. Ja. Ja, sowas kann man sich auch immer schön gönnen. So einen schönen historischen Roman. Ja.
Und Serie?
Ach so, Serie.
Da bin ich jetzt eher so in der so eine egale Irgendwas-Reihe. Ja, ja. Aber Mama.
Ach, keine Ahnung, so eine Krankenhausserie vielleicht, so.
So 14 Staffeln Emergency Room.
Genau, sowas, ja. Aber
mach's einfach morgens an, läuft eine Staffel bis abends durch, du hast so eine Minute hingeguckt, ne?
So, ja, das Schöne ist, bei so alten Serien, da ist es ja auch nicht so wichtig, wenn du mal so eine Folge mal so nicht ganz so mitbekommst. Heutzutage, wo die Serien alle so als Roman aufgebaut sind, wo jede Folge ein Kapitel ist, wenn du mal einmal nicht aufpasst, oh, wer ist das denn jetzt? Und warum kommt der jetzt hier die ganze Zeit? Ja, irgendwie sowas, glaube ich, kann man schon machen. Ja. Und ab und zu gibt es auch so Miniserien, so bei Amazon Prime oder so, die dann auch nur so eine Staffel lang sind und dann auch wirklich zu Ende. Mhm. Und die finde ich ja auch einfach herrlich, so. Wie jetzt dieses Untamed, gab es, glaube ich, bei Netflix, wenn ich recht erinnere, mit Eric Bana, der da im Yosemite National Park da so als Ranger und so einen Mordfall aufklärt. Oh, ja, okay. Wunderbar. Ist eine richtig schöne Geschichte, die sich da so durchzieht und voller Wendungen und die ziehst du dann auch halt in dieser Woche durch und dann
hast du was geschafft, ne?
Hast du was, ja, genau. Weil, wenn man so eine richtig vielstaffelige Serie dann anfängt, dann hast du ja auch die Gefahr, dass du die nicht schaffst. Ja. Dann hast du auch so ein Commitment. Dann musst du auch nach dem Urlaub noch damit mal weitermachen und das clasht dann manchmal so.
Das stimmt. Okay. Ja, also da hätte ich jetzt so eine egale Krimiserie vorgeschlagen. Mhm. So Law and Order oder.
Ja, gut.
Oder hier so, wie heißt das? Das ist auch so ein Spin-off davon mit den Sexual.
Law and Order Special Victims Unit.
Special Victims Unit, genau.
Ja, aber das hat auch mittlerweile über 25 Staffeln.
Ja, aber ist halt egal. Kannst du in Staffel 7 anfangen und herrlich. 9, ja. 10 aufhören.
Das ist auch echt. Vor allem früher, als noch kein Kind da war, war das auch immer das Herrlichste, wenn man ins Hotelzimmer kam, erstmal aufs Bett schmeißen, Fernseher an und dann läuft da einfach so eine egale Folge Law and Order und dann noch eine und dann noch eine und dann kommt so irgendwie noch, keine Ahnung, Cold Case oder so.
Ja, also, genau. Ja, ja,
sehr herrlich.
So.
Ja.
Alles ein so ein Schlag. Okay, Woche 6. So, wie verwandelt man sich denn jetzt wieder zurück in eine brave Arbeitsdrohne?
In der Woche 6 schon. Nee. Gar nicht.
Ja. Gar nicht.
doch, so ein paar.
Es wird bis Sonntag durchgezogen und am Montag denkt man sich, fuck.
Fuck. Ja. Nee, was ich da immer mache in dieser Woche und meist, also ab und zu oder häufig ist das so, dass ich dann immer noch im Urlaub bin und so langsam Panik bekomme. So.
das hilft schon mal.
Dann sitze ich schon am Pool und bereite schon mal so ein paar Sachen vor. Dann guckt man sich schon mal, dann checkt man erstmal, also jetzt wieder als Lehrer checkt man dann erstmal täglich seine E-Mails, ob man denn endlich diesen Stundenplan bekommt, der einem entweder das nächste Jahr zu einem guten Jahr werden lässt oder komplett das Leben versaut. Und da ist man dann immer schon, auch hat ja auch was mit Plänen zu tun, die man vielleicht so macht für die Zeit. Und ja, also Stundenplan checken ganz wichtig und dann schon mal sowas anlegen, wie Ordner dafür, für diese Klassen, die man dann bekommt. Vielleicht schon mal so Teams anlegen für diese neuen Klassen. Ja, und dann so ein, zwei Sachen schon mal anorganisieren, die man vielleicht auch mit mehreren erledigen muss. So. Auch da vielleicht schon mal ein Team für anlegen. Ein paar Leute reinpacken. So habe ich zumindest auch gemacht letztes Jahr. Ja, das muss man wohl machen. Gegebenenfalls noch mal zum Friseur, bevor dann die Arbeit wieder losgeht. Okay. Je nachdem, wie verlockert man da so ist. Rasieren.
Eine Hose anziehen.
Endlich wieder eine Hose anziehen, eine lange. Ja. Und ja, sowas. Oder?
Okay. Weiß ich nicht, das waren jetzt Tipps für mich, weil ich kann das gar nicht, weil ich mache wirklich so bis zum Sonntag so weil ja. Also die Teams, die lege ich mal frühestens am Mittwoch an, das sag ich dir aber.
Okay, ja.
Meistens so in der ersten Stunde, da gucke ich nämlich, ob die überhaupt wirklich alle da sind, die da auf der Liste stehen und so. Und dann hast du da auch schon mal ein bisschen Zeit. Weg.
Ja, stimmt. Aber ich mache mir halt dann immer schon so in dieser Woche davor, die ist immer ätzend. Also da mache ich mir immer schon viel zu viele Gedanken. So. Meistens geht ja eh alles erstmal so ganz schleppend los. Ja, ja. Ich denke dann immer schon an die erste Klausur, die bald wieder kommt. So. Ja, und das ist eigentlich auch blöd. Das ist blöd. Dann lohnt das nicht.
Und ich sag mal, und vor Kind. Also so vor Kind, aber schon etwas gehobenes Alter, sage ich jetzt mal so. Da habe ich so gemerkt, irgendwann, man muss dann doch schon mal wieder so in der letzten Woche so ein bisschen an seinem Biorhythmus arbeiten.
Ja, ja, genau, mit Kind ist das gar kein Thema mehr.
Weil da bleibt der immer gleich scheiße.
Genau, Biorhythmus ist ein guter Punkt. Genau, früher war das so, dass man.
Musste man sich erstmal wieder von diesem.
Bis 3 Uhr nachts wach bleiben.
Und bis 12 Uhr pennen, irgendwie da wieder so langsam so zurückgrinden.
Stimmt, ja. Ja, das war noch Zeit.
Damit ich dann am Montag da um 6 Uhr, dann kann ich komplett aus dem Leben. Also mach da trotzdem, aber.
Ja.
Ja. Okay, gut. Dann haben wir 6 Wochen.
Aber daran wollen wir jetzt noch nicht denken, ne?
Absolut.
Jetzt beginnen erstmal die Ferien.
Jetzt beginnen die Ferien erstmal.
Jo. Zwei Gründe, Lehrer zu werden, Juli und August. Okay. Aber
ja.
Auch vor den Ferien gibt es noch Hausaufgaben. So, zumindest für euch, liebe Hörende. Aber diesmal wird es, weiß ich, einfach oder auf jeden Fall nicht so ganz kompliziert. Also, die DNA, ne? Die besteht ja aus so 4 Nukleinbasen. Sozusagen die Grundbausteine des Lebens. Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin. Die 4 Grundbausteine, also einer der Grundbausteine meines Musikgeschmacks ist die folgende Band. Auf der ist es wirklich so wie ein Fundament, so einer der wichtigsten Grundsteine. Und das ist Deep Purple. Der Rockoper erzählt euch jetzt mal was von Deep Purple. Wir haben Ich habe auch extra geguckt, ich habe noch nie die Purple aufgegeben und das liegt natürlich daran, dass das so eine low-hanging fruit ist. Ne? Da denkt man halt, oh, komm, die Purple. Aber ich bin da nochmal in mich gegangen und habe nochmal überlegt und es ist eigentlich, eigentlich hätte ich die schon viel früher mal nennen müssen, aus genannten Gründen. Weil das ist wirklich so, in meiner musikalischen Früherziehung, die ja durch meinen Vater erfolgt ist, war die Purple immer so eine der wichtigen Bausteine. So, also. Hardrock-Band und Wegbereiter für alle möglichen Arten von Hardrock bis zu Power und Speed Metal, gilt Deep Purple. Gegründet 1968 und über die Jahre gab es immer wieder richtig viele Personalwechsel. Ich bin die gerade nochmal so durchgegangen und es ist wirklich unfassbar, wer da alles wann und so mitgespielt hat und naja, Team oder man teilt diese Teamwechsel bei Deep Purple auch in Mark so und so ein und es geht mittlerweile von Mark 1 bis Mark 9. So, und Mark 2 von Deep Purple ist, glaube ich, das bekannteste, die bekannteste Besetzung: John Lord am Keyboard, Ian Paice am Schlagzeug, Roger Glover an dem Bass, Richie Blackmore an der Gitarre und Ian Gillan am Gesang. So, ja, das sind so die, warte, wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die man am meisten so mit Deep Purple verbindet. Gab dann viele Höhen und Tiefen. Band auch mal zwischendurch getrennt für 9 Jahre, dann wieder neu zusammengesetzt und so. Ganz viel, wie gesagt, ganz viele Wechsel. So. Vor allem gab es mal eine Uneinigkeit zwischen Richie Blackmore und Ian Gillan. Und das hat dann auch dazu geführt, dass so Anfang der 90er die Band da auch auseinandergebrochen ist. Blackmore die Band verlassen hat. Und dann kam sehr prominent Steve Morse dazu. Das ist dann mittlerweile schon Mark 7 der Band. So. Aber der hat diese Band dann auch für 30 Jahre lang begleitet. Also der war eigentlich länger dabei als Blackmore. So, ja. Und ich habe die Purple 2006 live gesehen. Und da war die Mark 8 Besetzung. So, weil da John Lord schon ausgestiegen war. So. Und durch Don Airey ersetzt wurde. So. Die aktuelle Besetzung ist Mark 9 mit Ian Gillan. Simon McBride, der hat mittlerweile den Steve Morse ersetzt. Don Airey und Roger Glover und Ian Paice, die beiden Konstanten, die immer dabei waren. So, oder so gut wie immer dabei waren. So, musikalisch Hardrock mit natürlich Elementen aus dem Blues, aber auch ganz viele so klassische, aus der Klassik. So, weil John Lord halt so ganz aus der Klassik-Ebene kam und das halt auch immer in diese Lieder mit eingebaut hat. Und das ist eben auch der Grund, warum die Purple mit als eine der Ursprungsbands so für ganz viele Metal-Genres gilt, weil auch da ist das ja häufig der Fall, so dass viele Metal-Riffs ja eben sich an so klassischen Tonleitern und so orientieren. Signifikant bei Deep Purple ist auf jeden Fall der Einsatz der Hammond-Orgel, so. Denn es gibt keine zweite Gitarre. Normalerweise Hardrock ist ja immer Leadgitarre, Rhythmusgitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang. Eine zweite Gitarre gibt es nicht. Dafür gibt es halt eine knallende Hammond-Orgel immer ziemlich deutlich dabei. Und die auch gerne mal Soli spielt. Also Orgel und E-Gitarre wechseln sich da eigentlich bei den Soli ab. So. Wichtige Songs, so, die man auf jeden Fall kennen sollte. Und dabei ist nicht Smoke on the Water, weil das ist furchtbar. Aber wichtige Songs von Deep Purple sind Highway Star, Burn, Child in Time, Perfect Strangers, Ted the Mechanic und Rapture of the Deep. Und deswegen bin ich überhaupt erst darauf gekommen, es gibt ein neues Album. So, seit Freitag. So. Und das habe ich schon mehrfach gehört. Das Album heißt Splat, mit Ausrufezeichen am Ende. Und das groovt ganz gut. Also dafür, dass die schon so alt sind, diese Leute. Und also so, keine Ahnung, wie alt, aber über 80 werden da teilweise Leute schon drin sein in der Band. Ja, trotzdem wirklich ganz gut. Zu empfehlen von dem neuen Album sind vielleicht die Songs The Lunatic und Jessica's Bra.
Na klar. Na klar. Sonst Song noch.
Ja, ich fand's auch ein bisschen, naja, boah. Aber der Song ist halt cool.
Ja, aber, boah.
Ja, okay. Aber das letzte Album von Deep Purple, was rauskam, fand ich nicht so toll. Und jetzt musste ich aber doch nochmal sagen, doch irgendwie, die gehören schon dazu. Die müssen wir, mussten wir mal erwähnt haben hier.
Ja, okay. Deep Purple ist also praktisch so das Schiff des Theseus der Rockgeschichte.
So, das wollte ich hier eigentlich noch hinschreiben. So, gut, hier, du hast aufgepasst. Schön. So.
Sehr gut. Nochmal was Intellektuelles gedroppt hier am Ende. Okay, so, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns noch einmal nächste Woche und bis dahin bleibt gesund und wählt nicht die AfD.
Ja, das solltet ihr tun. Und ja, was ich gar nicht erzählt habe, ich habe diese Woche noch Klassentreffen.
Ui.
Abi-Klassentreffen.
Ui.
So. Ja, 20 Jahre Abi-Treffen. So. Mhm. Ist aber halt jetzt erst am Samstag. Deswegen werde ich erst vielleicht nächste Woche davon erzählen können. Aber nächste Woche ist ja auch eine ganz besondere Folge, nämlich eine, deswegen komme ich darauf, eine Lehrersprechtag-Klassentreffen-Folge, wo wir einen Gast haben, eine Gästin haben werden, nämlich eine ehemalige Schülerin. Und wir fragen mal nach, was die mittlerweile so macht. So. Und das wird, glaube ich, ganz schön spannend. So. Deswegen nächste Woche nochmal reinhören. Und dann sind Ferien. Ne?
So machen wir das. So, und ich fange noch eine neue Gedichtereihe an. Und bin da so ein bisschen drauf gekommen, weil wir jetzt ja viel über den armen, missverstandenen Dieter Nuhr und die arme AfD, deren demokratische Rechte durch diese linksversifften Demonstranten blockiert wurden, gesprochen haben und die schreien ja oft eben so nach, es gibt keine freie Meinungsäußerung mehr und so weiter und so fort. Und um den werten Leuten mal zu sagen, was es wirklich bedeutet, seine Meinung nicht frei äußern zu dürfen, habe ich zensierte und verbotene Gedichte. Das ist jetzt die Reihe.
Das also, ist der neue das
Oberthema. Genau, also Gedichte, die in ihrer Veröffentlichungszeit oder irgendwann kurz danach verboten wurden. Und passend zu Dieter Nuhr und der AfD starte ich mit einem Gedicht, das während der nationalsozialistischen Diktatur verboten war. Und das wurde geschrieben von Erich Mühsam, der gelebt hat 1878 bis 1934, wo er dann im KZ Oranienburg von den Nazis ermordet wurde. Er war Anarchist, Schriftsteller und politischer Aktivist und zu Zeiten der Weimarer Republik maßgeblich auch an dieser Ausrufung der Räterepublik beteiligt. Mhm. Und von ihm gibt es das Gedicht Das Trutzlied von 1919. Nennt uns nur höhnisch Weltbeglücker, weil wir das Joch der Unterdrücker nicht länger dulden und die Schmach. Lacht nur der neuen Ideale, leert auf die alten die Pokale, wir geben nicht nach. Legt nur die Stirn in ernste Falten, schreckt auf im Bette ungehalten und scheuert euch die Augen wach. Flucht auf die unerwünschte Störung, reißt Fenster auf und schreit Empörung, wir geben nicht nach. Setzt euch nur auf die Geldkassette, dass Gott die arme Seele rette, aus Not, Gefahr und Ungemach und ruft nach euren guten Geistern, nach Polizei und Kerkermeistern, wir geben nicht nach. Dass den Verrat der Teufel hole, langt nur die Repetierpistole, samt den Patronen aus dem Fach und schmückt den Hut mit der Korkade. Der Geldsack treuen weißen Garde, wir geben nicht nach. Lasst Volkes Blut in Strömen fließen, lasst uns erhängen und erschießen, setzt uns den roten Hahn aufs Dach, lasst Mörser und Haubitzen wüten, um eure Diebesgut zu hüten, wir geben nicht nach. Lasst eure Höllenwerkzeug toben, die Sehnsucht selbst hat sich erhoben, des Volkes, das seine Ketten brach. Freiheit und Recht stehen auf der Schanze, Sieg oder Tod, jetzt geht's ums Ganze, wir geben nicht nach.